Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dirk Fuhrig willkommen. Der Schriftsteller Christoph Hein wurde am 8. April 1944 geboren. Der fremde Freund, Landnahme oder Guldenberg sind wichtige Bücher von ihm. In dem Roman Verwirrnis schildert er die Irrfahrten eines jungen Mannes, der in der DDR aufwächst und schon sehr früh die mächtige Zensur der Deutschen Demokratischen Republik zu spüren bekommt.
Wolfgangs Tante Helena besaß eine reichhaltige Bibliothek aus der Zeit vor dem Krieg. Mit Freude lieh sie ihrem Neffen und seinem Freund Bücher aus und beriet sie auch durchaus kundig bei der Auswahl. So hatten Friedewart und Wolfgang neben dem Schulstoff, der die deutsche Klassik in den Vordergrund stellte, auch einige wichtige Texte der Moderne gelesen. Ebenso Bücher aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts, die zum Teil noch nicht wieder verlegt worden waren oder gegen die von den Zensoren des neuen Staates ein Druckverbot verhängt worden war. Da diesen die Bücher missfielen oder sie ihre Autoren als faschistisch oder der gerade frisch gegründeten Republik gegenüber als feindlich gesinnt einstuften.
Christoph Hein, Chronist der deutschen Teilung, wortmächtiger Kämpfer für das freie Wort und Beobachter des neuen Deutschlands seit der Wiedervereinigung. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag. Jetzt zu unseren heutigen Neuerscheinungen. Wir stellen Ihnen den spanischen Autor Isaac Rosa vor und einen Stadt-Land-Roman von Julia Linhoff. Zunächst aber eine Wiederentdeckung. Vor fast 60 Jahren veröffentlichte die britische Schriftstellerin Margaret Drabble ihren Roman Mühlstein. Sie ist die Schwester der Bestseller-Autorin A.S. Byatt, aber das ist nur am Rande oder gar nicht von Bedeutung, findet unsere Kritikerin Bettina Baltscheff.
Im London der 1960er Jahre führt Rosamund Stacy ein vergleichsweise ungewöhnliches Leben. Sie geht selten auf Partys, sie verbringt ihre Zeit am liebsten in Bibliotheken und Sex ist ihr ein Graus. Warum genau Rosamund dem Sex gegenüber so sehr abgeneigt ist, darüber macht sie sich in Margaret Drabbles charmantem und intelligenten Roman Mühlstein durchaus Gedanken.
Ich habe versucht, alle möglichen Gründe für meine seltsame Eigenheit zu finden. Die übergesunde, geschäftsmäßige Atmosphäre in meiner Familie. Meine Isolation als Kind aufgrund intellektueller Überlegenheit. Mein selbstsüchtiger, selbstschützender Hass gegen Bevormundung. Aber keiner dieser eingebildeten Gründe konnte erklären, warum sich meine keusche Abneigung so unwahrscheinlich hartnäckig hielt.
Dass es mit George, dem dandyhaften Radiosprecher, doch einmal passiert, ist eher Zufall. Als sie bald darauf feststellt, dass sie von diesem einen Mal schwanger geworden ist, fasst Rosamund schnell den Entschluss, das Kind zu bekommen. George über seine Vaterschaft zu informieren, hält sie dagegen für unnötig. Ein aus heutiger Sicht äußerst egoistischer Zug, den sie damit begründet, George nicht zur Last fallen zu wollen. Stattdessen bittet sie ihre Freundin Lydia, zu ihr zu ziehen, als Haushaltshilfe und Babysitterin. Dieses Partygirl wirkt in ihrer Leichtlebigkeit wie das Gegenteil der keuschen Rosamund.
»Die ganze Gegend ist so nobel hier«, schwärmte sie. »Und du bist so nobel. Ich habe ja ein Faible für noble Sachen. Ich wette, du ziehst wieder aus, wenn das Baby erst einmal da ist. Babys sind überhaupt nicht nobel, weißt du?« »Blödsinn«, sagte sie. Babys sind zwar nicht gerade ein Statussymbol, aber uneheliche Kinder, das ist der letzte Schrei.
Was ganz sicher zur Eigenständigkeit Rosamunds beiträgt, sie hat gerade ihren Doktor in Literaturwissenschaften gemacht und gute Aussichten auf eine akademische Karriere. Die will sie keinesfalls aufgeben und agiert auch darin eher ungewöhnlich für ihre Zeit. Die Schwangerschaft geht die eigensinnige und im Übrigen wirklich sehr sympathische Rosamund an wie ein großes Abenteuer. Sie kommentiert alles, was ihr begegnet, mit erfrischend ironischer Distanz.
So schaffte ich es, den verschiedenen Unannehmlichkeiten standzuhalten. Dem Schild mit dem Buchstaben U am Fußende meines Bettes, das für unverheiratet stand, wie man mir erklärte. Oder der endlosen Kette von Medizinstudenten, die meine Temperatur kontrollierten, verschiedene Körperteile mit kalten Holzlinealen abmaßen und dabei dümmliche Scherze rissen.
Margaret Drabble zeichnet mit Rosamund Stacy das Bild einer Frau, die sich konsequent für den eigenen Weg entscheidet und alle Hürden sehenden Auges und mit Würde auf sich nimmt. In den 1960er Jahren ist solch eine Frau noch ziemlich untypisch, erinnert aber an die Protagonistinnen von Drabbles Zeitgenossinnen Anita Bruckner, Barbara Pym oder A.S. Byatt, die Schwester der Autorin. Auch Mühlstein erzählt eine auf den ersten Blick unspektakuläre Geschichte, die von der präzisen Charakterisierung der Figuren lebt. Liest man das Buch heute, fast 60 Jahre nach seinem Erscheinen, so ist man überrascht, wie gut die Story immer noch funktioniert. Das liegt an den geschliffenen wie geradlinigen Sätzen, aber vor allem an Rosamunds selbstgewählter, radikaler Unabhängigkeit, mit der sie ihrer Zeit voraus ist. Einzig, dass sie den Kindsvater nicht in ihr Leben lassen will, irritiert. Da hat sich die Welt doch deutlich weitergedreht. Als Rosamund eines Tages zufällig George begegnet, zögert sie kurz, ob sie ihm sagen soll, dass er der Vater ihrer Tochter Octavia ist, tut es aber nicht. Sie wird von ihren Gefühlen, die sie bisher fest im Griff zu haben schien, überspült.
Die Liebe hatte mich noch stärker isoliert als Angst, Gewohnheit oder Gleichgültigkeit. Es gab eine Sache auf der Welt, über die ich mir sicher war, und das war Octavia. Den Geschmack an Halbwissen hatte ich verloren. George jedoch hatte, wie ich sehen konnte, nichts von dieser Sicherheit. Weder beneidete noch bemitleidete ich ihn um seine Gleichgültigkeit, denn er war ich. Das Ich ohne den Zufall, ohne das Schicksal, ohne das Glück, ohne meine Weiblichkeit immer noch gewesen wäre.
Mühlstein ist ein kleines literarisches Juwel. Das Thema Mutterschaft, das gegenwärtig oft kontrovers und hochemotional besprochen wird, geht Margaret Drabble hier völlig unsentimental mit einer diskreten Britishness und menschenfreundlichem Humor an. Trotzdem schwingen die existenziellen Fragen, der Schmerz und das Glück, die mit der Geburt eines Kindes verbunden sind, auf jeder Seite mit. Es ist die Würdigung einer bewusst alleinerziehenden Mutter, die bis heute nicht an Glanz eingebüßt hat.
Margaret Drabbles Mühlstein wurde aus dem Englischen von Irmela Erkenbrecht übersetzt. Dörlemann Verlag, 288 Seiten, 25 Euro. Krummes Holz, so heißt der Roman von Julia Lienhoff. Die Schriftstellerin wurde 1991 in Westfalen auf dem Land geboren. Um Freud und Leid des Landlebens geht es in ihrem Debüt. Christoph Formweg.
Den Namen Julia Lienhoff, Julia geschrieben mit 2 J, muss man sich merken. In ihrem Debüt nimmt sie es gleich mit mehreren Genres auf. Dem Heimkehrerroman, dem Familienroman, dem Coming-out-Roman. Mehr noch, die 32-Jährige schreibt aus der Perspektive eines 19-Jährigen, der nach 5 Jahren im Internat auf den heruntergewirtschafteten Familienhof zurückkehrt.
Einen Teil hat man für immer abgestreift, als man Jahre davor aufgebrochen ist. Und einen anderen zieht man wieder bereitwillig über, obwohl er unbequem geworden ist. Wie bei einem alten Pullover, den man früher oft getragen hat und der jetzt nicht mehr passt.
Solche Bilder, die Fragezeichen setzen, sind ein Faible von Julia Lienhoff, das ihrer Prosa eine abgründige Dynamik verleiht. Das Eingangskapitel ihres Romans »Krummes Holz« verdichtet sich so zu einem schillernden Vexierspiel aus lastenden Erinnerungen und neuen Wahrnehmungen des Heimkehrers Jirka. Es umkreist das Unausgesprochene, das seine Familiengeschichte prägt. Leander, der ihn an der Landstraße aufgabelt, gehört indirekt zu ihr. Denn er ist der Sohn des letzten, seit langem verstorbenen Verwalters und hat das Gut nie verlassen. Die Familie des Verwalters ist, wie sich bald zeigt, in Jirkas Kindheit das Gegenstück zur eigenen gewesen. Mit Prügelvater Georg als Gutsherrn an der Spitze, der den Bettnässersohn oft in den Hundezwinger sperrte. Bei der Ankunft im Hof ist der Alleinherrscher nicht da. Auch nicht Marlene, die 4 Jahre ältere Schwester, die ihn gebeten hat, endlich zurückzukommen.
Ich atme tief ein. Es riecht nach nassen Schuhen. Und nach diesem Phantomgeruch, den eigentlich nur Fremde wahrnehmen können, bis man selbst fremd wird. Da erkennt man nach Jahren plötzlich, so riecht zu Hause.
Der Name der Mulde, in der das Gut von Jirkas Familie liegt, ist auch der Titel von Julia Lienhoffs Roman, Krummes Holz. Persönliche Erfahrungen kann die 1991 geborene Autorin darin allenfalls indirekt verarbeitet haben. Denn Jirkas Heimkehr spielt in den 1970er Jahren. Man raucht Ernte 23, fährt Taunus oder Rekord, hört Christine McVie. Und es gibt sie noch, die Altnazis, die über Vertriebene aus dem Osten herziehen. Auch Jirkas Mutter war geflüchtet, aus Schlesien. Sie starb in der sogenannten Heila, der nahen psychiatrischen Heilanstalt, als er 7 oder 8 war. Die Rückfahrt von der Beerdigung gehört zu seinen Traumata. Julia Linhof zoomt die Erinnerung im Präsens heran.
Seit Stunden schlucke ich Steine. Mein Bauch ist voll davon. Schwere, traurige Steine, die ungeweinte Tränen sind. Vielleicht mache ich mir deshalb in die Hosen. Pipi aus Tränen.
Jirka versucht, sein Leben zusammenzusetzen. Es gleicht einem geborstenen Spiegel aus Erinnerungsmosaiken. Das permanente Hin und Her zwischen gestern und heute verleiht dem Roman eine emotionsgeladene Dynamik, zu der auch die irritierenden Gespräche mit der einst so herrschsüchtigen, jetzt dementen Oma gehören. Für Spannung sorgt die Dauerfrage, wann der abwesende Vater endlich auftaucht, sowie der Streit zwischen Jirka und seiner Schwester Marlene, die gegen den Willen des Vaters den Hof erben will.
Ihre Enttäuschung hängt sich in meinem Hals auf. Ein Haar weit hinten im Rachen, das ich tagelang nicht runterschlucken kann.
Solche Sätze sind stark. Der Roman Krummes Holz ist voll davon. Julia Linhof schreibt intensive Dialoge, voller Schweigen, voller Aussetzer, voller Attacken. Denn Jirka, Marlene und Leander, die Nachwachsenden, suchen alle etwas. Ob Gewissheit über das Vergangene, neue Liebe oder Macht. Im Internat, so Jirka, sei sein Inneres wieder zusammengewachsen. Doch wohin führt ihn die offene Konfrontation mit dem Vergangenen? Eine Frage, die Julia Linhof lange offen lässt und sehr differenziert auflöst. Aus tiefgefrorenen Bildern, aus Missverständnissen von früher werden irgendwann Annäherungen, auch im subtil beschriebenen Revierkampf zwischen Leander und Jirka. Julia Linhof inszeniert ihren hervorragend recherchierten Blick in das bäuerliche Hinterland der alten Bundesrepublik als Beginn einer langsamen seelischen Entkrampfung. In einer bildstarken, knapp geschnittenen, die Zerrissenheit und inneren Widersprüche präzise sezierenden Prosa.
Krummes Holz gibt's bei Klett-Cotta. 272 Seiten kosten 22 Euro. In Spaniens Reihenhausvorstädten treibt sich der Protagonist bei Isaac Rosa herum. Er versucht, den Leuten Bunker anzudrehen, in die sie sich bei einer Katastrophe flüchten können. Ein sicherer Ort ist der jüngste Roman des in seinem Heimatland sehr erfolgreichen Schriftstellers. Luis Rubi hat ihn übersetzt und ich habe ihn in München erreicht. Herr Rubi, guten Tag.
Schöne Grüße auch von hier.
Der Held, oder sagen wir es gleich, der Antiheld in diesem Roman heißt Segismondo Garcia. Der kuriose Vorname in Kombination mit dem geläufigen Nachnamen ist nicht das einzige Hemmnis auf seinem Weg nach oben. Er verzweifelt daran, sich eine Existenz aufzubauen. Was ist denn das für eine Figur, bei deren verzweifelten Anstrengungen, den Alltag zu meistern, man so mitleiden muss?
Es ist tatsächlich ein Antiheld, eher als ein Held. Es ist ein Mann in einer richtigen Midlife-Crisis. Sein Vater ist als Geschäftsmann ein Emporkömmling gewesen, dann ins Gefängnis gekommen wegen Unregelmäßigkeiten. Und der Sohn ist immer in diesem Wirbel und in diesen Schwierigkeiten mit drin und versucht eben auf eigene Faust Erfolg zu haben. Und sein letzter Versuch gewissermaßen ist Gegenstand dieses Romans. Er möchte sogenannte sichere Orte verkaufen, eine Art billige Version von Bunkern für irgendwelche Ernstfälle. Und schlägt sich also damit herum, keinen Kredit zu bekommen, weil er eben diese Familiengeschichte hat, und schlägt sich überhaupt mit der Welt herum und macht sich aber auch gewaltig drüber lustig.
Segismondo glaubt ja, Sie haben es gesagt, ein besonderes Geschäftsfeld entdeckt zu haben, den Bau von privaten Bunkern eben, in die sich wohlhabende Spanier bei einem möglichen Atomkrieg oder einer sonstigen Katastrophe zurückziehen können. Gibt es in Spanien denn tatsächlich so viele Menschen, die sich solche sicheren Orte bauen lassen? Oder ist das eine reine Fiktion, Utopie, Dystopie?
Es geht um eine sicherlich satirisch überspitzte Form davon, denn der wendet sich nicht bloß an buchstäblich wohlhabende potenzielle Kunden, aber der würde jedem etwas andrehen, womit er irgendwie ins Geschäft kommen kann. Da werden Kellerabteile sollen umgebaut werden oder irgendwelche Parkplätze in Tiefgaragen. Das ist alles nicht besonders realistisch im Hinblick auf eine Schutzfunktion, die sowas haben kann. Es ist im Prinzip eine Art von Demokratisierung, aber im Weg des Imitats von dem, was die wirklichen Reichen möglicherweise machen.
Ja, das heißt, wenn wir auf die Welt schauen, ist das ja vielleicht nicht ganz so unrealistisch. Man hat ja schon davon gehört, dass vor allem in den USA Menschen sich solche Bunker bauen lassen, um sich gegen alle möglichen Eventualitäten abzusichern.
Da kommt beispielsweise ein potenzieller Kunde vor, der ein Prepper ist. Also jemand, der sich halt eben auf die denkbaren Katastrophen des Alltags vorbereitet, seien es auch nur im Falle eines Stromausfalls Leute, die ihm dann seine Vorräte abjagen wollen.
Also Prepper, das sind solche Leute, die sich ja alles hamstern, die sich den Kühlschrank und den Keller voll machen, damit sie überleben können, ohne rauszugehen, über mehrere Monate. Man sollte ja nicht allzu viele Klischees bemühen, aber für mich, als ich es gelesen habe, hatte ich den Eindruck, vielleicht ist Segismundo Garcia ja doch so eine Art Don Quixote des 21. Jahrhunderts. Einer, der gegen die Windmühlen des Alltags kämpft, gegen die Unwägbarkeiten der Umwelt, ja, und der Zukunft.
Ich finde das ganz interessant, darüber nachzudenken, was er damit zu tun haben könnte. Er ist sicherlich eine tragikomische Figur. Wenn man sagt, na gut, bei Don Quixote sind es die Ritterromane, an denen er sich orientiert, was könnte das Äquivalent bei Segismundo Garcia sein? Vielleicht sowas wie die Aufstiegserzählungen, die eben aus einfachen Verhältnissen jemanden vom Tellerwäscher zum Millionär werden lassen oder so. Das scheint mir am ehesten die Art von Obsession zu sein, der er hinterher rennt und die vielleicht ähnlich abwegig ist wie die von Don Quixote.
Isaac Rose hat ja für Satirezeitschriften häufig geschrieben. Das merkt man auch diesem Buch an, etwa wenn er eine bizarre Ökosekte einführt, die glaubt, im Leben als Kommune auf dem Land die Rettung aller Probleme der Welt gefunden zu haben. Ist das nicht manchmal auch ein bisschen dick aufgetragen?
Das ist es sicherlich von der Art zu erzählen. Ansonsten würde ich sagen, es ist dick aufgetragen von der Wirklichkeit. Also da, wo ich nicht weiß, ob sich Leute solche Billigbunker bauen lassen, scheint mir doch, dass eine Menge Leute solchen Halbutopien nachhängen. Mhm. Ja, auch aus verständlichen Gründen zum Teil, ne? Also, aber sowas findet man, glaube ich, in der Welt durchaus vor. Gar nicht zu knapp.
Wie würden Sie denn diesen besonderen Stil Schriftstellers beschreiben?
Er ist zunächst mal eben ein satirischer Stil, der Leute darin zeigt, wie sie sprechen und wie sie denken, auch wenn es eine Erzählerstimme ist, die sich quasi mit sich selbst auch unterhält. Es gibt darin Elemente, zumal in diesem Roman, die durchaus zynisch sind, aber die wechseln sich unvermutet ab mit lyrischen Elementen. Das ist auch, finde ich, in diesem Buch ganz speziell, weil eben der Erzähler uns als Abzocker begegnet und gleichzeitig als Verzweifelter, als einer, der es nicht leicht hat. Und dadurch, dass er, wie man dann im Laufe des Romans sieht, mit seinem Vater sich unterhält, läuft das Ganze hinaus in eine Art von Annäherung, fast schon in eine Ahnung von Versöhnung.
Sie kennen ja das Werk von Isaac Rosa insgesamt sehr gut. Was macht denn aus Ihrer Sicht diese Gegenwärtigkeit aus, diese Bedeutung des Schriftstellers heute?
Er greift immer wieder sehr gegenwärtige Themen auf. Das war beispielsweise im Reich der Angst, die allseits präsente Angst vor irgendwelchen Gewalttaten im Alltag, Katastrophenberichte in den Medien. Das war noch lange vor dem Thema Klimakatastrophe, das heute so groß ist, ne? Also da ging es eher noch um Überfälle und anderes. Es ist beispielsweise in Glückliches Ende, eine Paarbeziehung und die Schwierigkeit, in modernen Verhältnissen glücklich zu werden, einfach auch unter dem Druck der Verhältnisse. Es ist jetzt in Ein sicherer Ort eben wiederum der Kontrast zwischen Geschäftstüchtigkeit und ökologischen Utopien. Also er ist ja nah am Puls der Zeit, erzählt davon aber in einer Weise, die, so gut er sich auch informiert, nicht die eines Sachbuchautors ist, sondern es werden wirklich Geschichten erzählt und es gelingt ihm immer wieder, komplexe und in sich widersprüchliche Figuren zu zeigen und denen eine gewisse Menschlichkeit zu lassen, selbst wenn er sie auch auf die Schippe nimmt oder demaskiert.
Luis Rubi, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank, Herr Furig.
Ein sicherer Ort heißt der Roman von Isaac Rosa, über den wir gerade gesprochen haben. Er ist auf Deutsch bei Liebeskind erschienen, hat 320 Seiten und kostet 24 Euro. Isaac Rubi ist auch auf Lesereise in Deutschland Ende des Monats, zum Beispiel am 23. April in Hamburg. Ja, und das war's für heute im Büchermarkt. Gleich folgt Wissenschaft im Brennpunkt mit einer Sendung über Fehlgeburten. Dirk Fuhrig wünscht noch einen schönen Montagnachmittag.